Willkommen zum Podcast As Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. Christina Lunz ist CEO der NGO Center for Feminist Foreign Policy, Bestseller-Autorin von Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch und Aktivistin. Ich durfte Christina letztes Jahr auf dem Female Business Festival kennenlernen und ich war sofort gebannt. Ihr messerscharfer Verstand und ihre tiefe Menschlichkeit haben mich so sehr berührt. Im Oktober letzten Jahres organisierte sie mit ihrem Team die historische Pressekonferenz Femizide verhindern, Abtreibungen legalisieren. Und nachdem ich ihr neuestes Buch Empathie und Widerstand sofort zu meinem Lieblingsbuch erklärt habe, freue ich mich so sehr, dass sie heute bei uns im Podcast ist.
Du hörst den Podcast As Simple as Coffee mit Stina Spiegelberg. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leidenschaft dein Herzensbusiness startest. 2010 startete Stina ihre Selbstständigkeit im Burnout und kündigte kurz darauf ihren 9-to-5-Job in der IT. Seitdem lebt sie jeden Tag ihre Leidenschaft als Mama mit zwei Unternehmen. Stina kennst du aus Business Insider, Cosmopolitan und ProSieben. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg.
Willkommen zum Podcast. Wir haben heute eine ganz besondere Gästin bei uns. Christina Lunz ist CEO der NGO Center for Feminist Foreign Policy, Bestseller-Autorin von Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch und Aktivistin. Ich durfte Christina letztes Jahr auf dem Female Business Festival kennenlernen und ich war sofort gebannt. Ihr messerscharfer Verstand, ihre tiefe Menschlichkeit, all das hat mich so sehr berührt. Im Oktober letzten Jahres hat sie mit ihrem Team die historische Pressekonferenz Femizide verhindern, Abtreibungen legalisieren organisiert. Und nachdem ich ihr neuestes Buch Empathie und Widerstand sofort zu meinem absoluten Lieblingsbuch des Jahres erklärt habe, freue ich mich so, so sehr, dass sie heute bei uns im Podcast ist. Liebe Christina, wie schön, dass du heute da bist. Magst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie dein Alltag aussieht, welche Themen dich aktuell beschäftigen und wofür du kämpfst?
Hallo Stina, ich freue mich total hier zu sein. Ja, richtig gerne. Also mein Alltag ist so eine Mischung aus irgendwie ganz gewöhnliche Geschäftsführungsaufgaben und Projektmanagement, dann hier und da Podcasts, Interviews oder Auftritte vielleicht auch mit meinem Buch, Lesungen oder auf irgendwelchen Konferenzen in der Welt ganz oft auch. Und so ist das ganz viel Netzwerken und auch ganz viele Abendveranstaltungen. Und ja, so ist das irgendwie oft ein richtig schöner, bunter Mix mit einer ganz, ganz großen Abwechslung, die ich sehr schätze. Und Themen, die mich vor allem bewegen, so bei meiner Organisation, das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das Center for Feminist Foreign Policy, da setzen wir Projekte um, wir implementieren Projekte beispielsweise zu Frauenrechtsverteidigung, ob gegen autoritäre und rechtsextreme Strömungen, aber auch zu Gender Disinformation, also Desinformation und Fake News, von denen auch weiter, also disproportional Frauen betroffen sind, um Frauen, vor allem politisch agierende Frauen, zu diskreditieren. Aber auch Projekte zu Cybercrime oder zu Frieden und Sicherheit und zur internationalen Ordnung. Und ja, wir haben inhaltlich ein weites Abwechslung und weiteres Spektrum. Dann auch in meiner Autorinnentätigkeit setze ich mich momentan vor allem mit Themen wie Empathie und Widerstand, Menschlichkeit, nicht ideologisches Vorgehen, Sisterhood auseinander. Und ja, und auch die Tätigkeit, die Art der Tätigkeit hat viel Abwechslung. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen ausholende Antwort auf eine sehr kurze
Frage. Ich fand die perfekt. Das war genau auf dem Punkt. Ja, also wie du schon beschreibst, deine Tätigkeiten sind sowohl inhaltlich sehr vielseitig als auch in ihrer Ausführung und die verschiedenen Formate, die du zum Leben erwächst sozusagen, auch durch die Themen. Ich finde es sehr erfrischend an dir, an deiner Arbeit und auch an eurer Organisation, wie ihr Feminismus ja auf sehr moderne Art und Weise auch immer wieder in neuen Formaten oder Plattformen aufgreift und denen eine Bühne gibt. Auch du bist ja nicht die Einzige, die sozusagen das Sprachrohr ist. Ihr nutzt ja viel, wie du sagst, eben auch das Netzwerken und die Gemeinschaft, um als Stimme laut zu werden. Und was du beschreibst, sind ja sehr, sehr lange Tage teilweise. Also ich weiß, als wir uns letztes Jahr kennengelernt haben, da hast du mir berichtet von einem Tag, wo du an drei verschiedenen Orten einen Vortrag gehalten hast oder einen Workshop oder noch eine Pressekonferenz und ich stand da mit offenem Mund und ich wusste in dem Moment gar nicht, wie kriegt man das organisatorisch überhaupt in einen Tag rein? Geschweige denn sozusagen persönlich kapazitär, dass man mit der Energie so viel im Außen ist. Wie geht's dir damit als Mensch? Also kannst du dieses Tempo von, du hast mir damals erzählt, von 17-Stunden-Tagen, so kannst du das dauerhaft durchhalten? Wie machst du das? Was spielt da Selfcare für eine Rolle? Oder hast du irgendwelche Tipps, die du für dich sozusagen verkörperst, damit dir sowas leicht fällt? Weil das ist ja nicht der Ausnahmezustand, so wie ich dich verstanden habe.
Es ist nicht der Ausnahmezustand, aber es ist zum Glück auch nicht die Regel. So was dazwischen. Das heißt, es kommt schon regelmäßig vor. Vor allem, weißt du, wenn wir auch größere Dinge machen, irgendwie eine fast ja historisch große Frauenrechtspressekonferenz wie im vergangenen Oktober, wenn wir selbst Konferenzen organisieren, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder wenn ich ja mehrere Auftritte am Tag dann noch mit dem Team an Projekten arbeiten und dann versuche irgendwie, ja, ich habe vorhin bei der Aufzählung Fundraising vergessen, das nimmt sehr viel meiner Zeit ein, versuche die Organisation, das gemeinnützige Unternehmen so am Leben natürlich am Ende zu halten und zu gucken, dass wir immer sehr gut finanziert sind. Und genau, das heißt, es ist nicht der Ausnahmezustand, so lange Tage, aber auch nicht die Regel. Und ich versuche sehr darauf Acht zu geben, dass es mir gesundheitlich gut geht. Also zum einen könnte ich solche so vieles Vielfältiges in einen Tag gepackt gar keinen Fall schaffen, wenn es nicht ein wirklich großartiges, ne, auch ein kleines großartiges Team gibt, das mit mir direkt an der Logistik meiner Tage zum Beispiel arbeitet. Ohne diesen Kolleginnen wäre es nicht möglich, die, ne, die auch dann Termine mit vorbereiten, die ganze Logistik übernehmen und das zum einen. Und darüber hinaus ist mir ist Schlaf sehr heilig. Ich versuche schon, meine 7 bis 8 Stunden hinzubekommen. Klappt nicht ganz immer, aber es klappt überwiegend auf jeden Fall. Und Wochenenden sind für mich ein ganz, ganz großer Ruhepol. Also ein gutes Wochenende bedeutet für mich ein Wochenende, wo ich keine Termine und keine Pläne habe. Die Mehrheit meiner Wochenenden haben keine Pläne. Und so in so ein Wochenende hineinzugehen und ich denke dann für mich, ich empfinde so Samstage oder Sonntage, wo einfach kein Plan da ist, wie so ein kleines Geschenk, so ein Geburtstagsgeschenkchen irgendwie. Du stehst früh auf, liegst da und überlegst dir, okay, wonach fühle ich mich heute? Fühle ich mich nach dem Markt? Fühle ich mich danach, eine Freundin zu schreiben, ob sie spontan Lust hat, was zu machen? Oder fühle ich mich überhaupt nicht danach und lese den ganzen Tag? Genau. Bin schon dann sehr strikt auch mit der, glaube ich, es gibt viele Dinge, die ich sehr gerne tue und die dem Erfolg der Organisation oder, weiß nicht, meinem Buch oder was auch, oder den Themen, woran wir arbeiten, dienlich sind. Und dann gibt es aber auch viele Dinge, die sehr meiner Gesundheit dienlich sind und die haben schon denselben Stellenwert.
Oh, das ist schön. Das ist schön. Ja, wichtig, wenn man unter der Woche so durchpowert, dass man das Wochenende als Ruhepol hat, um immer wieder abzuschalten, um auch zu sich zu kommen. Ja. Was machst du in Situationen, wo dir alles zu viel wird? Also, ist das überhaupt eine Option bei den Themen, auch Weltthemen, die dich bewegen, die deine Organisation bewegen, wo es viel um körperliche, aber auch geistige Gewalt geht, viel um Auseinandersetzungen, viel um für etwas auch im bildlichen Sinne kämpfen. Wie stellt man in diesem Rahmen bei solchen weltlich dringenden Themen seine eigene Gesundheit in den Vordergrund? Hat man da nicht ständig das Gefühl von, wie nichtig die eigene einzelne Person ist und was tust du, um für dich diese Bedeutung hervorzuheben oder anzuheben?
Ja, das ist eine gute Frage und es war in jedem Fall ein Prozess für mich über mehrere Jahre. Ich erinnere mich daran, also ich habe vor 10 Jahren, bisschen mehr als 10 Jahren, habe ich das erste Mal mich in der Öffentlichkeit zu einem feministischen Thema positioniert. Ich hatte damals eine Kampagne gegen die Bild-Zeitung und gegen den Sexismus in der Bild-Zeitung gemacht. Und so kam ich in den Aktivismus hinein, habe über die Jahre unterschiedliche, auch als ich noch im Studium war, so nebenbei ehrenamtlich unterschiedliche Kampagnen initiiert, mitinitiiert, zur Änderung des deutschen Sexualstrafrechts, zu Nein heißt Nein oder Silvesternacht 2015, 16, nach den Hunderten von Übergriffen in Köln, eine Kampagne mit anderen Feministinnen gegen Rassismus und sexualisierte Gewalt, eine intersektionale Kampagne eben gegen dieses rechte Narrativ, dass es angeblich immer die anderen Männer sind, die Gewalt ausüben und auch sexualisierte Gewalt. Und so kam ich in das Aktivistische hinein und in den Versuch eben, Gesellschaften, Gesetze zu ändern oder auch Narrative zu ändern. Und da, ich erinnere mich an die Anfangszeit, so die ersten paar Jahre, dass ich ständig das Gefühl hatte, dass es mir irgendwie gar nicht zustehen würde, irgendwie Pausen zu machen, weil die Themen so groß sind. Es gibt so viel zu tun. Und an dem Punkt hatte ich auch schon eine Selbstwirksamkeit gespürt. Also ich weiß, dass wenn ich mir irgendwie Mühe gebe und richtig viel mich hinsetze, arbeite, Konzepte schreibe, Pressemitteilungen mit anderen zusammenarbeite, Strukturen neu denke, mit neuen Ideen rausgehe, eine Kommunikationsstrategie, was auch immer zu den unterschiedlichen Sachen hinzugehört. Also wenn ich mir richtig viel Mühe gebe, richtig viel arbeite, dann kann das einen Impact haben. Und dadurch war es am Anfang für mich wirklich schwierig, dieses Ausruhen zu akzeptieren. Aber ich fiel damit auch ziemlich bald so auf die Schnauze, glaube ich, würde man sagen. Und kam dann immer wieder in so einen Zustand der völligen Erschöpfung hinein. Und mit Unterstützung von außen, also wie meiner, ich habe eine ganz, ganz tolle Mentorin, Freundin und Mentorin, Dr. Cilla Elworthy. Cilla ist jetzt Anfang 80, so knapp 50 Jahre älter. Ich hatte sie kennengelernt, als ich im Studium in England noch war. Und sie hat eine Lesung gegeben an meiner Uni und daraufhin bin ich ins Gespräch mit ihr gekommen. Und als ich erfuhr, dass sie an einem Punkt ja jemanden wie so ein Mädchen für alles was braucht, also eine Mischung aus Research Assistant, aber auch jemand, die zu ihr nach Hause kommt und bei Sachen unterstützt, Logistik auch, habe ich ihr kein Bewerbungsschreiben geschickt, sondern einen Liebesbrief. Und dadurch ist eine ganz tolle Beziehung entstanden und heute auch echt noch eine ganz, ganz wundervolle Freundschaft ist und aber auch eine Mentorin für mich und Menschen wie Cilla, die mein Weg damals am Anfang auch so meines Aktivismus mit begleitet haben und gesehen haben, dass es überhaupt nicht nachhaltig ist, was ich da tue. Für mich nicht nachhaltig, körperlich, gesundheitlich nicht nachhaltig, haben mir dann ziemlich schnell ins Gewissen geredet. Also Cilla war damals zum Beispiel die Erste, die das Thema Activist Burnout mit mir besprach. Eben dieses, die Welt ist so schlimm, es gibt so viel zu tun, es steht mir nicht zu, mich auszuruhen, ich sollte die ganze Zeit arbeiten, um die Welt gerechter zu machen. Und das natürlich auch noch sehr prekär, also in der Anfangszeit eher gar nicht finanziert, das war ja ehrenamtlich. Also ich habe entweder studiert und das nebenbei gemacht oder dann meine ersten Jobs gehabt und das nebenbei gemacht. Und ja, so war es ein Prozess über mehrere Jahre für mich zu lernen, dass so eine Arbeit nur in der Langfrist funktionieren kann, wenn auch mein Körper gesund ist. Und über die Jahre auch mir Konzepte auch von Menschen, die mir sehr wichtig sind in meinem Leben, wie das ruhigen Seebodens total geholfen, da meinen Weg zu finden. Und der ruhige Seeboden, das ist so ein Bild für mich. Also ich als Person sehe mich dann als ein Seeboden. Also und man kann sich vorstellen, auf der Wasseroberfläche schlagen ganz ein Sturm, es schlagen ganz viele Wellen, es ist total viel los. Aber diesen Versuch, trotz der ganzen Wellen und dem, was von außen passiert, den Seeboden ruhig zu halten, also das System ruhig zu halten, das ist so zwischen eigentlich das Hauptfokus in meinem Leben, mein System ruhig zu halten und damit guten Einfluss auf meine Gesundheit zu haben.
Das ist eine sehr schöne Visualisierung. Ich mag das ja auch so gern. Ich mag dieses, kennst du dieses flüssige Gold, was in einem aufsteigt und einen von innen wärmt? Das ist eine Visualisierung. Mir ist oft kalt, wenn ich Energie verliere. Also wenn ich viel im Außen bin, gegen Abend, wenn ich müde bin, dann ist mir kalt. Und diese Visualisierung von den Zehenspitzen werde ich von innen mit flüssigem Gold gefüllt, bis das quasi den Kopf erreicht und dann nach außen strahlt. Das ist zum Beispiel eine Visualisierung, die mir so hilft. Deshalb kenne ich diese Kraft von, wenn man sich etwas gut vorstellen kann, dann hilft einem das auch in Momenten, wo im Außen viel los ist, schnell bei sich zu sein und wieder zur Ruhe zu kommen. Ein sehr schönes Bild.
Cool. Du hast ja. Das merke ich mir.
Vielen Dank auch an der Stelle für dein offenes Teilen, dass du immer so tief ins Herz blicken lässt. Das schätze ich einfach an dir ungemein. Gerade auch im unternehmerischen Kontext, wo das einfach nicht selbstverständlich ist. Du hast ja vorhin diese historische Pressekonferenz im Oktober vergangenen Jahres angesprochen. Und ich weiß, dass sehr viele der Frauen, die jetzt gerade zuhören, Angst haben, ins Außen zu gehen, in die Sichtbarkeit zu gehen, mit ihrer Stimme, mit ihrer Mission oder Vision lauter zu werden, weil sie Angst vor Gegenwind haben. Und Gegenwind ist sehr gelinde gesprochen im Vergleich zu dem, was du im letzten Jahr und auch noch mit Auswirkungen auf dieses Jahr als Nachwehen zu dieser historischen Pressekonferenz Femizide verhindern, Abtreibung legalisieren, die du erlebt hast. Vielleicht kannst du daraus ein paar Erfahrungen teilen. Wie geht man mit, Shitstorm ist so ein total gesellschaftlich konformer Begriff für etwas, was absolut nicht mehr rechtens war. Wie gehst du mit den Drohungen, die ihr erhalten habt, um? Und was kannst du vielleicht aus dieser sehr dramatischen Erfahrungen Frauen mitgeben, die einfach Angst haben, in die Sichtbarkeit zu gehen? Was kann man daraus Positives mitnehmen, dass man eben nicht in Zukunft denkt, dann werde ich leiser, sondern trotzdem bei sich bleibt und an die Vision glaubt?
Ich glaube, zuerst möchte ich anerkennen, dass wir in Zeiten leben, wo das wirklich immer mehr zunimmt. Also vor 2 Wochen hat zum Beispiel Hate Aid, eine Berliner, auch gemeinnütziges Unternehmen, Organisation, zu Hass im Internet arbeiten, eine neue Studie rausgebracht und genau das gezeigt, dass sich immer mehr politisch Engagierte, vor allem Frauen, zurückziehen aufgrund dessen, was passiert. Und also für mich ist es wichtig, das erstmal anzuerkennen. Das ist eine Realität. Und mit dieser Realität müssen wir dann irgendwie umgehen und dann gucken, wie im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen trotzdem Weg gefunden werden kann, um einen Auftritt oder eine Visibilität oder ein Leben oder ein unternehmerisches Handeln so zu gestalten, dass die Realität ist anerkannt, ich kenne meine Bedürfnisse und ich überlege jetzt schon irgendwie Schutzmechanismen. Und gleichzeitig, ich glaube, es ist ja nicht, wahrscheinlich ist es ja nicht nur das, diese zunehmende Gewalt gegen Frauen, zunehmende Misogynie, Frauenhass, zunehmende Online-Gewalt gegen Frauen, das alles haben wir zunehmende Zahlen. Und es ist ja wahrscheinlich nicht nur das, wenn wahrscheinlich Frauen sagen, ah, ich will nicht so rausgehen und ich fühle mich da nicht so sicher, sondern es hat bestimmt vielleicht ja auch was mit dieser Sozialisierung zu tun, die wir in unserem Land, in unserer Kultur alle durchmachen. Dass man, glaube ich, so grob gesagt sagen kann, Männer und Jungs sollen Raum einnehmen, Frauen sollen sich klein machen. Und auch dazu, kurzer Gedanke, die Tage da nochmal interessante Sache in Bezug natürlich nochmal auf das Äußere gelesen und, ne, und Schönheitsnormen, die wir haben und irgendwie Frauen, die sich vor allem irgendwie klein, magern und so ein Schönheitsideal hinterherlaufen und Jungs und Männer, die auch immer mehr den Druck spüren von bestimmten Schönheitsidealen. Da geht es aber dabei, mehr Raum einzunehmen, also größere Muskeln, breiteres Kreuz. Und dieses Kleinmachen von Frauen, das sehen wir überall. Sei brav, sei lieb, sei nicht so laut. Und ich glaube, es gehört auch viel innere Arbeit muss geleistet werden, Eigenarbeit, vielleicht am besten mit einem Psychologen, einer Psychologin, Coach, Coachin, Mentor, Mentorin, um das erstmal zu überkommen. Dieses, so Gesellschaft sagt, Frauen sollten eigentlich klein, leise und brav sein. Und dann im nächsten Schritt, um das, was online passiert, ne, diese Versuche des Silencing, Frauen zum Schweigen zu bringen, Frauen mit so viel Diskreditieren, Diffamierungen, Verleumdungen, Bedrohungen, Online-Gewalt, Beleidigungen zu überziehen, dass sie sich am besten zurückziehen. Das hat ein Kontinuum. Das alles in der patriarchalen Gesellschaft Frauen klein halten, wenn sie es doch wagen, aufzustehen, dann klein machen. Und das Beste, denke ich, oder nein, ich habe nicht diese eine Lösung, aber was auf in jedem Fall hilft, sind ganz starke Netzwerke und die Verbundenheit auch mit anderen. Und solche, und es fängt an beim Ängste teilen oder wenn man vielleicht mal irgendwie vielleicht einen Post macht über einen, weiß ich nicht, man gründet neu, macht einen Auftritt oder bringt allein das eigene Baby, die Neugründung irgendwie in die Öffentlichkeit. Das ist ja auch so ein Schritt. Dann so eine kleine Gruppe um einen herum haben und sagen, Mensch, morgen poste ich das, würdest du vielleicht irgendwie einen lieben Kommentar drunter lassen. Und so wie Hass sehr, sehr gut organisiert wird und orchestriert im Online-Bereich, so kann auch Liebe orchestriert werden. Und ja,
Das finde
das,
ich einen sehr wertvollen Gedanken. Man nennt es ja auch oft so im Social Media Marketing Bereich Community Framing, also dass man einen Gedanken teilt. Ich merke das zum Beispiel sofort, wenn ich in den Stories Feedback zu einem Event teile, zu einer Veranstaltung oder einem Workshop, den ich gegeben habe, dann folgen darauf im Regelfall mindestens 3 andere Feedbacks, die mir die gleiche Tonalität spiegeln. Also wenn du sagst, das war super toll, dann kommen 3 andere. Und ich glaube, das ist auch, was wir lernen müssen, als Frauen mehr unsere Erfolge nach außen zu teilen. Nicht im Sinne von, guck mal, was ich hier alles geschafft habe, sondern wenn ich ein Testimonial teile, wenn ich Feedback teile, dann ist das ja gar nicht meine eigene Meinung, sondern das ist eine Art von Gefühl aus der Community, was ich weitergebe, was aber natürlich die Qualität meiner Arbeit auch widerspiegelt. Und ich habe das Gefühl, da fehlt oft dieses Selbstbewusstsein von Frauen, diese Testimonials und Erfolge im Kleinen wie im Großen auch mit anderen zu teilen und einfach stolz drauf sein zu dürfen. Haben wir ja sowieso. Im deutschen Kulturkreis darfst du ja auf nichts stolz sein, so.
Ja, das stimmt. Und dann auch die Frage, warum fehlt denn manchmal so dieses Selbstbewusstsein? Und da ist mir dann eben wichtig, dass nicht unbedingt nur auf das Individuum gucken, also das Individuum bestärken, aber nicht den Grund bei dem Individuum suchen, sondern sagen, ja, kann verstehen, warum du so bist. Also Frauen wird in allen Bereichen unserer Gesellschaft gesagt, sei mal nicht so laut, nimm mal nicht so viel Platz ein. Und wenn sie es machen, beim neuen Buch, in Empathie und Widerstand, habe ich so ein kleines Kapitelchen, da teile ich so Erfahrungen aus meinem eigenen ja, unternehmerischen und aktivistischen Arbeiten der letzten Jahren. Und ein Vorwurf, der immer wieder kommt, egal was ich gemacht habe, ob Vergewaltigungsstraftat bestand, ob Versuchung, Abtreibung legalisieren, feministische Außenpolitik irgendwie voranzubringen, egal was. Es kommt irgendwann immer dieser Vorwurf, dass man a difficult woman ist, dass man irgendwie anstrengend, irgendwie zu viel und du machst das ja eh nur für den Fame und weil du in dem Mittelpunkt stehen willst. Also es ist wirklich ganz egal was. Seit so vielen Jahren immer wieder dasselbe. Und am Anfang hat mich das eingeschüchtert, als es hieß irgendwie, ja, aber wieso teilst jetzt diese Kampagne gegen die Bild-Zeitung. Du machst das doch nur, wenn du im Mittelpunkt stehen willst. Und dachte ich mir, okay, krass, das ist irgendwie das, was zurückkommt. Dann bei der Kampagne da vor 10 Jahren gegen die Bild-Zeitung habe ich auch, also meine ersten richtig vielen schlimmen Erfahrungen auch dann mit Online-Gewalt und dann aber durch ein Netzwerk zu verstehen, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern mit dem, was ich in der Gesellschaft bewirken möchte, konnte ich da dann sehr gut und auch sehr schnell rauskommen und dann über die Jahre gemerkt, okay, the difficult woman, das hat Systematik. Und da gibt es ja dieses schöne Zitat von Jane Goodall, die mal gesagt hat, It's so easy to be called a difficult woman, that's why there are so many of us. Also it doesn't take much und du bist eine difficult woman. Einfach vielleicht, weil du deinen Ambitionen nachgehst, deinen Traum nachgehst, tust, was dir gut tut, deinen Bedürfnissen entspricht, weil du es wagst, vielleicht andere zu inspirieren oder inspiriert zu sein. Ganz egal was. And you're a difficult woman.
Ja, absolut. Aber ich möchte an der Stelle vielleicht noch so ein bisschen, wir haben ja einen sehr unterschiedlichen Ansatz, Märkte zu verändern oder Glaubenssätze zu verändern, ist mir aufgefallen, weil ich habe ja mit meinen Unternehmen damals den veganen Markt mit aufgebaut und jetzt den Bereich von weiblichem Unternehmertum letzten Endes. Und ich mache das aber immer aus dem Markt heraus. Also du arbeitest ja sozusagen auf Konfrontation, würde ich jetzt als Beobachterin sozusagen vergleichen. Und ich habe damals zum Beispiel festgestellt, das ist auch ein Grund, warum ich nie Ernährungswissenschaften fertig studiert habe oder eine Ernährungsberaterausbildung gemacht habe, weil mir das zu konfrontativ war. Und ich gemerkt habe, das tut mir persönlich nicht gut. Und bin dann darüber gegangen, dass ich gesagt habe, ich will Menschen Möglichkeiten aufzeigen mit veganer Vielfalt, mit buntem Essen. Und die können sie annehmen oder nicht. Aber die Grenze ziehe nicht ich, sondern jede einzelne Person, die dazu eingeladen wird, hat sozusagen neue Optionen, die zur Verfügung stehen. Und was mir nämlich auffällt, ist, wenn ich jetzt gerade auch das Thema von weiblichem Unternehmertum, wodurch sich ja viele Männer angegriffen fühlen. Weil ich mein Business funktioniert seit Jahrhunderten genau auf die eine autoritäre Art und Weise. Und wer wagt es, sozusagen damit in Konkurrenz zu treten und zu behaupten, ein anderes Modell könnte auch erfolgreich sein? Das macht mir in meiner Bubble überhaupt keinen Gegenwind. Also ich werde grundsätzlich auch seit 14 Jahren, wo ich unternehmerisch aktiv bin, sehr wenig mit negativem Feedback konfrontiert. Sobald aber Inhalte von mir viral gehen, also wenn Reel eine halbe Million Menschen erreicht, sind darunter ja Menschen, die nicht zu meiner Bubble gehören. Also gelinde gesagt einfach Männer. Und in dem Moment häufen sich Kommentare unter diesen Inhalten, die überhaupt nicht mehr inhaltlich konstruktiv sind, gar nichts beitragen zu dem Thema, sondern einfach nur, ich pinkel da jetzt mal an die Kante sozusagen sind. Und daran merke ich aber in dem Moment immer, und es ist aus meiner Perspektive natürlich sehr einfach, sowas zu formulieren, weil das für mich kein tägliches Erleben ist, sondern nur punktuell passiert. Aber wenn sowas passiert, dann weiß ich immer in dem Moment, okay, jetzt hat mein Handeln auch Tragweite, weil ich die Grenzen erreiche von, wenn sich einer beschwert, hast du davor 20 andere zum Umdenken gebracht oder zumindest zum Andenken angeregt oder einen Gedanken gesät oder und das versuche ich immer zu beherzigen und mir zu denken. So, wenn dich jemand angreift, dann heißt das, deine Idee hat Tragweite bekommen.
Ja, interessant. Ich überlege, also ich glaube, wie wir versuchen beim Center for Feminist Foreign Policy und damit auch ich Wandel zu gestalten, ist diese Mischung aus Außen und Innen. Und zwar also Wandel von innen, weshalb du uns irgendwie auf Konferenzen wie der Münchner Sicherheitskonferenz, die sehr das traditionelle militarisierte Sicherheitsverständnis vertritt. Oder ich war ein Jahr lang mal als Beraterin im Auswärtigen Amt, habe da meinen Schreibtisch gehabt. Und, oder wir arbeiten mit ganz vielen tollen Menschen in Institutionen, die, wo wir denken, das wäre gut, wenn die irgendwie modernisiert werden würden oder progressiver werden würden. Und gleichzeitig, genau, bringen wir aber auch Ideen von außen auf Systeme, absolut. Und ich glaube, oder das ist so unser Verständnis, dass wenn das beides zusammenkommt, dass es dann am effektivsten klappen kann mit einem Wandel. Und also genau bei den Sachen, die wir bearbeiten, irgendwie Gesetze verändern und auch so kernurpatriarchale Dinge. Also wie Deutschland ist Abtreibung immer noch kriminalisiert. Wir arbeiten jetzt schon länger daran, Abtreibungen zu dekriminalisieren und das so ein urpatriarchales Ding, Frauen zu verwehren, über den eigenen Körper zu bestimmen. Und da sind wir so irgendwie an der Spitze von Machtverhandlungen.
Ja.
Und da wird es dann sehr schnell, sehr, sehr unschön. Und das heißt, ja, ich glaube auch, dass in jedem Fall vielleicht Gegenwind oder Hass auch kommt, weil man eine bestimmte Wirkmächtigkeit hat. Und ein Teil davon, wenn also Hass organisiert ist, wenn es um Hasskampagnen geht, gezielte Verleumdungen, Diffamierungen, Teilen von Falschinformationen, dann kann es bis hin zu einem systematischen Charakter auch haben, um gegen solche, bei so Macht großen Machtfragen irgendwie, um das nicht zu tolerieren. So, und so gibt es eben wieder die komplette Bandbreite. Aber in jedem Fall, und da möchte ich dir zustimmen, Wandel, glaube ich, kann nicht geschehen, ohne dass es irgendwo Reibung gibt.
Ja, absolut, absolut. Aber nicht zu persönlichen Kosten oder zumindest nicht. Also man muss sie eingrenzen können, ne?
Ja.
Um dann auch langfristig nachhaltig mit sich selbst als Ressource umgehen zu können. Lass uns mal gerne noch auf euer unternehmerisches Konzept eingehen. Ihr seid eine gemeinnützige GmbH. Du hast gemeinsam mit deiner Freundin und Kollegin, wenn ich das so betiteln darf, Nina Bernarding, gegründet. Das heißt, ihr habt ja schon in zweierlei Hinsicht eine sehr spezielle immer noch Konstellation von zum einen, man kennt sich privat und gründet gemeinsam, werteorientiert und auf der anderen Seite natürlich als gemeinnützige Organisation. Wie ist das als Frau, jetzt nicht speziell als Frau, aber eine NGO zu gründen? Wie setzt du den Fokus auf? Es muss ja am Ende auch deine Arbeitszeit bezahlt werden. Was ist der Unterschied aus deinen Empfindungen zu, ich gründe ein Unternehmen im Rahmen einer Einzelselbstständigkeit oder einer GmbH, die eben nicht diesen Linien auferliegt oder unterliegt von, ich muss gewisse Prämissen auch einhalten, um diesen Status der gemeinnützigen GmbH zu behalten. Wie schafft ihr es, euch ein eigenes Gehalt auszuzahlen mit dem Gedanken, auch ähnlich wie vorhin, dass man dieses Geld ja auch in die Wirksamkeit nach außen bringen kann?
So viele Fragen, so viele gute
ja,
Fragen.
Ja, entschuldige, ich
bin ganz wunderbar.
Ich habe so viele Fragen im Kopf, wenn ich dich sehe. Ich glaube, uns reichen auch 2 Stunden nicht.
Ja, über alles gute Fragen. Also vielleicht erst zu Nina. Nina und ich, wir haben uns angefreundet, wurden so enge Freundinnen durch das Unternehmerische. Als ich mich entschieden hatte, Center for Feminist Foreign Policy hier in Berlin zu gründen, habe ich ganz am Anfang, als noch nichts gegründet war, noch nichts rechtlich gemacht, eine Rede gehalten in den nordischen Botschaften zu Feminismus und Außenpolitik. Und Nina war im Publikum und war so begeistert, ist danach auf mich zugekommen. Hat gesagt, ich möchte irgendwie mitmachen. Und ich so, okay, gucken wir mal, was daraus wird. Und dann haben wir gemeinsam angefangen, die GmbH zu gründen. Und genau wie du richtig gesagt hast, das kleine G vor der GmbH zu bekommen, also den Status der Gemeinnützigkeit zu erhalten, untersteht ganz strikten Auflagen. Wie du inhaltlich, gibt es nur bestimmte Bereiche irgendwie, in denen du Gemeinnützigkeit bekommst, zum Beispiel Förderung von Gleichberechtigung ist eins oder Förderung von internationalen Verständnis und Zusammenarbeit und gibt es unterschiedliche Kategorien. Dann darfst du nur dazu so arbeiten und darüber hinaus Dinge wie, du darfst beispielsweise keinen Gewinn machen, du darfst keine Gewinne machen, keine Gewinne auszahlen. Es gibt bestimmte Richtlinien, wie Gehälter ausgezahlt werden und. Also es gibt viele, viele Auflagen. Und für uns, also es war von Anfang an klar, auch so für mich, bevor ich gegründet habe, ich einige Jahre schon feministisch-aktivistisch tätig gewesen, Texte geschrieben, Kampagnen gemacht und mir war irgendwie klar, okay, wenn ich das irgendwie versuche, auf den nächsten Level zu bekommen und auch meinen Lebensunterhalt daraus zu finanzieren, dann möchte ich aber eine Organisation gründen und nicht das alleine machen. Also ich möchte, dass ich nicht irgendwie so eine Einzelkämpferin bin oder bleibe, wenn ich an einem großen Thema irgendwie arbeite, sondern ich möchte Strukturen aufbauen, weil ich glaube, dass wir viele neue Institutionen, also neue Narrative, Institutionen, Unternehmen, irgendwie ganz viel Neues brauchen, um, ja, du hast es gesagt, Glaubenssätze am Ende auch zu verändern und Gesellschaft dadurch zu verändern. Und das war mir auch immer wichtig, weil ich so viele wirklich Aktivistinnen so mit Burnout irgendwie kenne, die voll aufgehen und auch fertig sind in dieser Arbeit, dann irgendwie kaum oder keine Finanzierung. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Leute, die mit am selben Strang ziehen, dass sie irgendwie ihren Lebensunterhalt ordentlich bestreiten können. Das war mir wichtig. Und auch das Thema Feminist Funding und Feminist Financing. Also ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass, wie ich denke, zu oft Menschenrechtsarbeit, Frauenrechtsarbeit so der verlängerte Arm der unbezahlten Care-Arbeit unserer Gesellschaft ist. Und genau, das bin ich nicht bereit, das zu akzeptieren, sondern Leute, die diese Arbeit machen sollen, genauso ein gutes Gehalt bekommen wie Menschen, die in einem anderen Bereich arbeiten. Und so dieses Verständnis einer Organisation irgendwie anhand dieser ja, Ideen und, weiß nicht, Leitplanken irgendwie aufzuziehen, so soll nachhaltig und ordentlich gut finanziert sein. Also man sagt, einen langen Runway haben. Also ich möchte nicht ständig mit finanzieller Unsicherheit ins Bett gehen. Dann Leute, ich meine, wir haben top ausgebildete Leute, die wir irgendwie von den Vereinten Nationen kommen, die zu uns aus Regierungen, besten Uni studiert, alle in internationalen Hintergrund, relativ kleines Team, also so um die 10 Leute und etliche Nationen darunter, also wirklich top ausgebildet, und die sollen ein gutes Gehalt dafür bekommen, für diese krasse Expertise, wie viel sie da jeden Tag arbeiten. Und so war es mir wichtig, so die Organisation gut aufzustellen.
Sehr schön. Und wie bekommt ihr als gemeinnützige Organisation eure Einnahmen?
Also wir setzen zum Beispiel, gucken wir uns 2024 an. 2024 haben wir 10 Projekte umgesetzt und einige Projekte gehen nur ein halbes Jahr, sind die wenigsten. Das sind dann so eine Pressekonferenz oder noch ein bisschen größere Sachen, also so irgendwie größere Veranstaltungen oder eine Konferenz begleitet von einem wissenschaftlichen Papier und einer Kampagnenstrategie, irgendwie sowas. Viele Projekte gehen irgendwie vielleicht ein Jahr, eineinhalb, und dann haben wir auch ein paar mehrjährige Projekte. Und die haben entsprechend hohe Volumina, also Gelder, die dann auch umgesetzt werden, budgetiert, wie viele Projektmanager oder Projektassistenzen wir in einem Projekt brauchen. Und mit so einer Idee, was wir tun wollen als Organisation, gehen wir dann auf potenzielle Geldgeber zu. Also das sind in unserem Fall überwiegend Stiftungen, vielleicht eine Gates-Stiftung, eine Open Society-Stiftung, eine politische Stiftung oder Ministerien. Wir haben beispielsweise in den letzten Jahren Gelder aus dem deutschen Außenministerium, dem Entwicklungsministerium, aber auch einem finnischen Außenministerium oder Unternehmen. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Microsoft und hier und da anderen Unternehmen zusammen, wo wir sagen, pass auf, wir haben eine Idee für ein Projekt, wir finden, dazu müsste gearbeitet werden, wir haben die Expertise, wir können dazu arbeiten. Das ist das Budget, würdet ihr das finanzieren? Also das ist sehr vereinfacht dargestellt, so ein Fundraising-Prozess, aber so ungefähr. Und wenn wir das gut machen, wenn wir gute Ideen haben, wenn unsere Konzepte gut sind und die Outcomes, die wir so versprechen, dann werden die finanziert.
Okay, ja, das ist wirklich, vor allem, ich finde es immer ganz spannend, wenn man das auch von außen nochmal dargelegt bekommt. Ich kenne ja diese Prozesse auch von, wie man sich mit Partnern zusammenfindet. Ich finde, was immer völlig außer Acht gelassen wird, ist dieser ganze Mental Load in der Zeit. Also nicht nur, dass man sich fachlich in die Themen reinarbeitet und wie viel Zeit man darauf verwendet, sondern auch, wie sehr du eigentlich zum einen in Vorleistung gehst für etwas, von dem du noch nicht sicher weißt, dass es umgesetzt wird. Also dieser Glaube, die Vision für etwas muss so stark sein, dass es dich im Zweifel auch dadurch trägt, wenn es mal nicht in der Form umgesetzt werden kann. Und auf der anderen Seite diese ganzen emotionalen Auf und Abs. Also, dass mal ein Partner abspringt, jemand Neues vielleicht dazukommt, das Budget am Ende doch nur die Hälfte beträgt von dem, worauf man sich eigentlich geeinigt hatte und das 4 Wochen vor der Umsetzung. Also so dieses ganze Auf und Ab. Und ich finde, das sind auch Dinge, über die wir mehr sprechen müssen, auch im Unternehmertum, weil immer noch und auch durch Social Media immer diese Key Points, diese Star-Momente zum Schluss und du siehst den roten Teppich und denkst dann, wow, und die letzten 6 Monate und so schnell und mit kleinem Team gewuppt, aber dass du zwischendurch im Krankenhaus lagst, weil du einen Zusammenbruch hattest oder was auch immer in der Zeit dann passiert ist, aber das sind immer die Momente, die auch gerne von der Presse oder von Social Media da hinten überfallen. Und ich finde, diesen Prozess auch für Frauen, weißt du, einfach zu visualisieren oder greifbar zu machen, das ist normal, wenn man an seine Vision glaubt, dass zwischendurch Phasen kommen, die sich hart anfühlen oder wo man Unterstützung braucht.
Absolut.
Weil ich eben so oft das Gefühl habe, wir bitten nicht um Unterstützung. Nicht nur, weil wir denken, wir müssen das jetzt gerade alleine durchstehen, sondern ich hatte in der Vergangenheit auch oft dieses Gefühl von, das bin nur ich. Stina, stell dich doch nicht so an.
Gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Worauf ich sehr stolz bin, ist beispielsweise mein Netzwerk an unterstützenden und gleichgesinnten und tollen Menschen. Und auch gerade in so einer vielleicht auch aktuellen Phase, ne, wo irgendwie, da braucht es dann so beste Anwältinnen. Dann braucht es Coaching und therapeutische Unterstützung. Dann braucht es Leute, die hervorragend nochmal von außen kommunikativ auf Dinge. Und dann noch emotionaler Support. Und also ja, also dieses Netzwerk ist so, so wichtig, weil, wie du sagst, Unternehmerinnentum, das ist so eine reine Achterbahnfahrt. Und auf, genau, Social Media sieht man eigentlich meist nur die Spitzen oben und nicht das Tal. Und ja, so gibt dir so, glaube ich, so eine schöne Visualisierung, die ich immer wirklich sehr hilfreich finde. Irgendwie so ein Berg, wo nur die Spitze aus dem Wasser, so ein Eisberg rausguckt, und das ist dann irgendwie der Erfolg. Und unten drunter sind so viele nicht geschlafene Nächte, weil gerade finanziell wirklich unsicher ist und du nicht mal weißt, ob du alle Leute darüber halten kannst, über ein Projektende beispielsweise. Dann sind da die Angriffe, dann sind da die Sorgen, dass ja ganz, ganz, ganz viel in diesem Berg, was dann am Ende hoffentlich zu einer Spitze führt. Aber ganz oft ist es nicht die Spitze, sondern ja, auf und ab. Und das ist in Ordnung.
Ja, das stimmt, absolut. Lass uns noch gerne kurz über dein wundervolles Buch sprechen, was ich hier liegen habe. Empathie und Widerstand. Das ist auch einfach ein Schmuckstück, muss ich sagen. Also nicht nur was für die Seele zum Lesen und was, wie ich finde, ein sehr bestärkendes und bekräftigendes Buch, auch wenn es aus meinem Blickwinkel sehr realistisch formuliert ist und ja doch desillusionierend, würde ich es fast beschreiben, auf der anderen Seite. Auf jeden Fall klare Leseempfehlung für euch. Wenn ihr es noch nicht kennt, Empathie und Widerstand von Christina Lunz, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, kann ich jetzt schon so sagen. Und ich empfehle es auch jedem weiter, der es nicht hören will und habe es auch schon mehrfach verschenkt. Kannst du vielleicht noch zu deinem Antrieb sagen, was hat dich dazu verleitet? Warum musste es dieses Buch sein, dieser Titel?
Ich habe vor, bald werden es 3 Jahre, dass ich mein erstes Buch rausgebracht habe. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und das Buch ist so das, was, worum geht's eigentlich? Was müssen wir neu denken? Welche besseren Konzepte gibt es und so weiter? Und dieses Buch, würde ich sagen, ist so das Wie. Wie machen wir das? Wie gestalten wir Wandel? Wie können wir eine Haltung in einer anstrengenden und komplexen Welt haben? Wie schaffen wir es, irgendwie nicht ideologisch zu sein? Wie schaffen wir es, in der Menschlichkeit festzuhalten? Und genau, das ist so, das ist das Buch jetzt.
Ist ja eigentlich auch eine wunderschöne Umrahmung jetzt zu unserem Gespräch. Weil genau darum geht es am Ende. Du versuchst, einen Wandel voranzutreiben, das Gute in die Welt zu bringen und damit ein Stück weit Widerstand zu leisten für Strukturen, die einfach in der Historie liegen oder liegen müssten, und auf der anderen Seite den Draht und die Verbindung zu dir selbst zu behalten und gut zu dir zu sein. Und ein sehr wertvolles und wundervolles Buch. Vielen, vielen Dank dafür. Du beschreibst eine so schöne Situation auch in dem Buch, die mir direkt als Vision vor Augen getreten ist. Du beschreibst darin gerade die Situation mit der Bild-Zeitung vor 10 Jahren, ein Event, auf dem du warst und bei dem du alle mehr oder weniger überrascht hast mit deiner Deutlichkeit, wie du damals über das Bild von zukünftigem Feminismus in deinen Augen gesprochen hast. Und sagst dann, die anwesenden Damen haben deine klare Haltung nicht mit deinem freundlichen Auftreten zusammengebracht. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselmoment in dem Buch. Wir müssen als Frau immer einem gewissen Bild entsprechen. Also entweder bin ich weiblich und gütig und warmherzig oder ich bin eben autoritär und männlich und korrekt und strukturiert. Aber du vereinst einfach beides auf so wundervolle Art und Weise. Und wie schaffst du das im Alltag? Wie befreist du dich von vermeintlichen Rollenbildern und hast da für dich deine Mitte gefunden?
Freut mich total zu hören, dass das für dich so ein Schlüsselmoment ist. Und wenn das bei Lesen dann irgendwie ankommt, ist das einfach nur eine riesige Freude. Ne? So kurz zusammengefasst vielleicht nochmal. Man kann gleichzeitig nett sein und Grenzen aufzeigen. Und das ist, glaube ich, so wichtig für die eigene Gesundheit. Ich würde mir nie nehmen lassen wollen. Ich hoffe, unsere Gesellschaft hält immer irgendwie an Kindness fest. Und ne, was du auch gesagt hast, diese Güte, diese Freundlichkeit, Kindness, gut und respektvoll, immer, immer, immer im Umgang miteinander. Es gibt keine Rechtfertigung für Hass, für Gewalt, niemals, in keinem Punkt. Und gleichzeitig widerspricht das aber nicht, also man muss nicht immer Ja sagen, man muss deswegen kein People-Pleaser sein, sondern eben weil man auf die eigene Gesundheit achtet und sich für sich einsteht, eben auch sagt, stopp, das geht mir zu weit, wie du irgendwie mit mir redest, oder das geht mir zu weit, wie du über andere, wie du politisch redest. Und so möchte ich nicht, dass wir als Gesellschaft agieren. So möchte ich nicht, dass du über Geflüchtete sprichst. Ich möchte nicht, dass du so über andere Frauen sprichst. Das möchte ich nicht. Und Ja, große Freude, wenn das so als Key Message irgendwie da rauskommt.
Ja, voll schön. Auch, dass du das eben vorlebst und nicht einfach nur schreibst, sondern ich erlebe dich als Person auch einfach so. Und ich glaube, dass wir durch unser Handeln, auch wenn der Wirkungskreis uns vermeintlich kleiner vorkommt als eine Publikation zum Beispiel, wir einen viel nochmal größeren Impact haben, weil eine Bewegung oder eine Handlung, die du einmal siehst, die speichert einfach dein Unterbewusstsein so sehr ab, auch für viel länger, als wenn du natürlich das geschriebene Wort hast und vielleicht auch gar nicht innerlich begreifst, was du gerade liest, was ja oft so, weißt du, kennst du das, wenn du was liest und dann 3 Monate später oder sogar Jahre später denkst, ah, das war damit gemeint.
Kenne ich
Also ich
ja.
glaube, manchmal braucht unser System auch einfach Zeit, um innerlich zu begreifen. Und ich glaube, das Buch kann man auch in 5 oder 10 Jahren nochmal locker anfassen und nimmt daraus für sich selbst nochmal ganz andere Erkenntnisse mit. Ich schließe diesen Podcast immer mit dem Satz, wenn du dir eine Sache aus dieser heutigen Podcast-Folge mitnimmst. Und bei dir würde ich definitiv sagen, du kannst als Frau nett sein und Grenzen aufzeigen. Du kannst eine Vision aufbauen und damit Konflikte auslösen und du kannst selbst in dir die Kraft haben, diese Konflikte, Herausforderungen aufzulösen oder zu überstehen und daraus etwas noch viel Besseres aufzubauen.
Richtig schön.
Ich danke dir, liebe Christina, für dieses wundervolle Gespräch, für deine Offenheit, für die wundervolle Frau, die du bist. Danke, dass du mit diesem Podcast auch so viele Frauen da draußen ermutigst, weiterzumachen, an ihre Vision zu glauben und in die Welt zu gehen. Danke dir.
Danke, liebe Stina.
Danke, dass du den Podcast As Simple As Coffee gehört hast. Wir veröffentlichen jede Woche eine neue Folge zu deinem Herzensbusiness. Um keine Folge zu verpassen, abonniere diesen Podcast und lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du davon träumst, deine Selbstständigkeit zu starten und mit mir arbeiten willst, dann schick mir doch einfach eine Nachricht, weil ich gerade neue Kundinnen aufnehme. Ich hoffe, du hast die heutige Podcast-Folge genossen und sehe dich nächste Woche wieder. Und immer dran denken, Business ist so einfach, wie du es machst.